zweiter Teil des Sonntagsspaziergangs. Herzlich willkommen zurück. Andrea Stopp für Sie weiterhin am Mikrofon. Wir begeben uns auf die Suche nach dem Hades. Wir schauen uns Sehenswürdigkeiten an, die man nicht sehen kann. Dazu werden wir auf die Wartburg gehen und dort in die Lutherstube und den Gleisdreieckpark in Berlin kennenlernen. Das alles bis 13 Uhr.
Θα μείνουμε στη ρίζα της ελιάς στα γονικά μας. Εδώ θα μείνουνε και τα παιδιά μας, πιασμένοι στο κατάρτι του έρωτα του ατάρτη. Το γόρδιο δεσμό θα ξαναλύσουμε, πιασμένοι στο κατάρτι του έρωτα του ατάρτη. Το γόρδιο δεσμό θα ξαναλύσουμε. Εδώ θα μείνουμε, εδώ είναι ο τόπος μας. Στη θάλασσα στα πλάτη θα αρμενήσουμε. Η μοίρα αυτού του τόπου είναι μοίρα μας. Τριγώντας το αμπέλι, το στάχι και το μέλι. Τον έρωτα για τη ζωή θα ζήσουμε. Τριγώντας το αμπέλι, το στάχι και το μέλι, τον έρωτα για τη ζωή θα ζήσουμε. Αν έρθουν και μας βρούνε χίλια βάσανα, κι οχθροί ντυμένοι φίλοι μας κεντρήσουνε, την όμορφη πατρόνα θα την κρίσουνε. Εκεί ψηλά στο βράχο παρηγόρια μου θα έχω και ένα παλιό τραγούδι να μεθύσουνε. Εκεί ψηλά στο βράχο παρηγόρια μου θα έχω και ένα παλιό τραγούδι να μεθύσουνε.
Manchmal, das wissen Sie, reichen Klänge, liebe Zuhörer, oder wenige Takte einer Musik und sofort entsteht ein Bild vor dem geistigen Auge, ein Sehnsuchts- oder ein Schicksalsort. Eine solche Musik spiele ich Ihnen jetzt mal an, wie wir hier sagen, weil es den nächsten Beitrag einleitet und in einer Landschaft spielt, in die unser Autor gereist ist.
Musik.
Ja, Sie haben es vermutlich erkannt. Es ist die Musik aus dem Film Alexis Sorbas, geschrieben von dem großen Musiker und Komponisten Mikis Theodorakis. Als er am 2. September im vergangenen Jahr verstorben ist, hat Griechenland in einer dreitägigen Staatstrauer Abschied genommen. Die Reise, die mein Kollege Detlef Urban auf die südliche Peloponnes unternommen hat, auf seiner Suche nach der Unterwelt, die führt durch ein Gebiet, in dem die Handlung des Romans Alexis Sorbas, also die Vorlage für den Film, spielt. Dort nämlich in dem Dorf Pastova hat Nikos Karantzakis, der Autor des Romans, 1915 eine kleine Kohlemine gepachtet, die später dann pleite ging. Die Armut in dieser Landschaft, der Mani, in die wir sie gleich mitnehmen, haben die Figur des Sorbas im Roman von Karantzakis entstehen lassen. Später wurde er auf Kreta verfilmt mit Anthony Quinn als Alexis Sorbas. In der Mani findet man aber noch ganz andere Spuren europäischer Kultur. Das berichtet Detlef Urban. Dort nämlich wurde eifrig an Mythen gestrickt.
Eine Reise in die Mani ist wie ein Sirtaki. Erst kontrolliert langsam und gemächlich im Schatten hoher Berge, dann bewegter hinauf auf Bergstraßen mit steil zum Meer abfallenden Klippen. Südlich von Sparta auf dem Mittelfinger der Peloponnes enden die Orangen- und Zitrusplantagen. Die Dörfer werden kleiner, Bauern kommen mit Traktoren und Wassertanks aus den trockenen Feldern. Hin und wieder noch ein Granatapfelbaum oder Feigenkakteen, ansonsten gibt der felsige Boden nichts mehr her. Außer die schmackhaften Kalamata-Oliven, benannt nach der weiter nördlich gelegenen Stadt. Auffällig in den teils verlassenen Dörfern und an den Berghängen sind aus behauenen Feldsteinen gemauerte Wohntürme, einige an die 20 Meter hoch, typisch für die Mani, wie ich gleich in Areopoli erfahre, einer belebten, von gepflasterten Gassen durchzogenen Kleinstadt mit netten Cafés und lauschigen Restaurants. Im imposanten Wohnturm der Mavromichalis finde ich niemanden. Aber für den Clanchef Petros Mavromichalis steht auf dem zentralen Platz ein Denkmal, weil er zum Freiheitskampf gegen die Türken aufrief. Am Ende einer Gasse taste ich mich neugierig vor in den Innenhof eines Wehrturms. Der Besitzer Dimitris Franziskakis ruft mich herein und erklärt mir die Geschichte der Turmhäuser.
No Turks come here, not occupied, Turks never.
Nicht mal die Türken wagten sich in die Mani. Die Menschen hier hatten nichts zu verlieren. Das Leben und die karge Landschaft hatten sie hart gemacht. Hier gibt es Steine und Felsen, aber kaum Wasser. Die Manioten besaßen ein paar Olivenbäume, etwas Kleinvieh. Das wenige, was sie hatten, mussten sie verteidigen. Deshalb bauten sie diese Wehrtürme, schon vor der Besetzung Griechenlands durch die Türken, ab dem 15. Jahrhundert. Der Grund war, die Familien führten ständig Krieg miteinander und lagen in Blutfehde.
Ganze Großfamilien verschanzten sich in ihren Steintürmen. Während einer Vendetta, der Blutrache, gab es manchmal einen Waffenstillstand für einen oder zwei Tage. Danach läuteten die Kirchenglocken, erzählt man sich, als Hinweis, dass nun wieder geschossen wurde.
Sie hatten Saatgut und konnten Brot backen, hatten Ziegen und Hühner und sammelten Regenwasser in großen Zisternen. Wenn eine Blutfehde sich ausdehnte, waren sie ein Leben lang jede Minute in ihrem Turm auf der Wacht vor den Feinden. Manchmal gab es einen Moderator, selten genug, denn man musste sich auf jemanden einigen. Wenn er erfolgreich war, wurde die Vendetta beigelegt und die Familien sagten jetzt Bruder zueinander.
Dimitris zeigt mir sein Haus, ein innenliegender Brunnen, Schießscharten in den Räumen, im Turm umlaufende versteckte Gänge, kurze Wege, um schnell die Schießposition zu wechseln. Einen Teil des Turms hat Dimitris restauriert. In den Wänden sind Einschusslöcher zu sehen. Sein Onkel hatte im Bürgerkrieg 1945 das Haus zu verteidigen versucht, als Dimitris mit seinen Eltern nach Athen geflüchtet war. Jetzt ist er Rentner, kam zurück und baut für seine Söhne das Haus wieder auf. Es ist meine Heimat, sagt Dimitris Franziskakis. Dann wird er nervös. Er muss los. Die Freunde warten schon im Café Neo. Eine halbe Autostunde südlich von Areopoli klebt, Pittoresker geht es kaum, ein ganzes Dorf aus Steinhäusern und Türmen am Berg. Schon zweimal bin ich an Vathia vorbeigefahren. Es ist ein verlassenes Geisterdorf. Ich konnte niemanden ausfindig machen. Heute nun streife ich durch die Gassen. Auffällig sind die stillgelegten Stromzählerkästen an den Häusern. Die meisten Türme sind robust, nur einige Zwischendecken eingebrochen. Hinter manchem Zauntor liegt Schutt. Nach und nach sind die Bewohner weggezogen. Keine Arbeit, die Schule für die Kinder und die Universitäten weit entfernt. Die Gassen sind leergefegt. Im Sommer betreibt ein letzter Bewohner ein Café Neo für schaulustige Besucher des Felsendorfes. Doch als ich zum Platz vor der restaurierten Kirche vordringe, erlebe ich eine Überraschung. Frauen und Männer einer Catering-Firma, Menschen an Bierbänken beim Mittagessen, ein brummender Generator. Rechts sehe ich zwei bekannte deutsche Schauspieler, ein Filmteam. Sie drehen hier für die ARD, erzählt der Regisseur Johannes Fabrik.
Es ist der dritte Teil von Hartwig Seeler, das ist eine Krimi-Reihe. Die ersten zwei Teile gab es schon. Hartwig Seeler ist ein Privatdetektiv und ist beauftragt, hier eine vermisste Person zu finden. Und wie es das Schicksal will, ist die Gegend hier mit vielen Erinnerungen besetzt, weil er hier mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau einmal auf Urlaub war. Und der Krimi erzählt, wie die Dinge alle im Hintergrund geheimnisvoll zusammenhängen. Zuerst ist eigentlich nur darum gegangen, ein Ruinenhaus zu finden. Und dann wurde das hier vorgeschlagen und wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, also, wow, das ist ja richtig was ganz Besonderes und ist als Finale für einen Film ist es schon was sehr Tolles.
Im Herbst ist Olivenernte. An den steinigen Hängen sind hoch oben terrassierte Felder zu sehen. Die Flächen der Bauern sind parzelliert, müssen mit Hacke und Sense bearbeitet werden. Ich habe schon Olivenernten auf Mallorca gesehen. Da wurden die Stämme mit Traktoren geschüttelt, sodass die Oliven abfielen. Hier in der Mani wird per Hand geerntet. Äste werden abgeschnitten und mit Rechen, zum Teil motorisiert, werden die Oliven abgestreift, gesammelt und in einer Salzlake entbittert, bevor sie in die Mühle kommen. Früher wurden die Oliven in Säcke gepackt und zum Entbittern ins salzige Meerwasser gelegt, erzählt mir Frank van Galen, der mit seiner Lebensgefährtin vor 8 Jahren eine Ölmühle übernommen hat. Ihr Geschäft läuft gut. Allerdings sei die kleinteilige Produktionsweise in der Mani oft nicht wirtschaftlich und im Erbrecht begründet.
Dann wird halt ein Olivenhain auf 3 Enkel aufgeteilt. Du hattest du vorher 70 Bäume und jetzt gehören dem einen 20, dem nächsten 30, dem nächsten wieder 30. Dann müssen die sich einen Hain reinteilen. Der liegt möglicherweise nicht direkt an einem Weg, sondern muss durch andere Haine von fremden Eigentümern, muss man eigentlich durch, um auf seinen Hain zu kommen. Und das zieht einfach bestimmte Probleme nach sich. Ne? Liegt vielleicht auch an der Herkunft, ja, dass die Manioten früher aus Tradition verstritten waren mit Blutrache. Und ich glaube, das ist noch so ein Überbleibsel, dass man nicht gerne miteinander arbeitet, sondern eher so ein bisschen gegeneinander. Sie stehen sich ein bisschen selber im Weg.
Vor einer mit Fresken ausgemalten byzantinischen Kirche erinnert mich der sintflutartige Regen an mein eigentliches Ziel. Ich will an die Südspitze der Mani, an den Eingang zur Unterwelt. Dort, wo er im antiken Griechenland vermutet wurde und wo für die Griechen das Ende der Welt lag. Du musst dir den Weg zum Hades erwandern, sagte mir mein Wirt im letzten Fischerdorf Porto Cagio. Es klang geheimnisvoll. An einem Parkplatz im Dorf Kokinogia beginnt der steinige Weg zum Kap Tenaro. Meine Wanderkarte zeigte mir an, dass gleich hier, unweit vom Parkplatz, der Eingang zum Hades liegen soll. Unterhalb eines zerfallenen Kirchleins, das trotzig auf den Resten eines Tempels des Meeresgottes Poseidon errichtet wurde, als wollte das spät in die Mani gekommene Christentum über den antiken Götterglauben triumphieren. In den Gemäuern der Ruine kann ich in gebückter Haltung eine Altarnische ausmachen. An einem Opferstock liegen allerlei Devotionalien. Versteckt ein Bild auf Blech mit der Golgatha-Szene. Ein simpler Ring aus Zaundraht soll vermutlich eine Dornenkrone darstellen. Ansonsten Glücksbringer aller Art. Kieselsteine, auf einem ist filigran Poseidon oder Neptun aufgemalt. Auf einem anderen Grüße an Oma und Opa, Distelblüten, ein Seeigel, Armbänder, ein Sektkorkenverschluss. Hinunter nun in eine kleine Bucht mit kristallklarem Wasser und bunten Kieselsteinen. Man muss etwas suchen, aber hinter einigen Büschen entdecke ich den Höhleneingang. Da geht es also in die Unterwelt der alten Griechen, in den Hades, erzählt zumindest die Mythologie. Da mich weder der Höllenhund Kerberos anknurrt, noch Charon bereitsteht, der Fährmann ins Reich der Toten, bleibt mir keiner, den ich fragen kann. Jeder kann glauben, was er will, es ist ein Mythos. Und in der römischen Mythologie lag der Eingang zum Hades westlich von Neapel. Zum Kap Tenaro laufe ich eine knappe Stunde. Vorbei an römischen Mosaiken führt ein schmaler Pfad stetig bergauf, durch trockene Macchia, über braune Steine und Geröll und immer über dem blauen Mittelmeer. Von einer letzten Anhöhe geht es steil bergab zu einem Leuchtturm, der schon lange außer Betrieb ist. Am Kap Tenaro, so erzählt es die griechische Mythologie, soll der begnadete Sänger Orpheus sein Klagelied gesungen haben für die im Reich der Toten zurückgebliebene Eurydike, die er nicht aus dem Hades retten konnte.
Diese Legenden berühren viele Griechen emotional sehr tief und ganz besonders die Figuren von Orpheus und Eurydike und der Mythos vom Hades. Der Fährmann Charon, der mythologisch gesehen für die Überfahrt in den Hades bezahlt wurde, wird noch heute erwähnt, wenn beim Tod eines Angehörigen gesagt wird, Charon hat ihn geholt.
Sagt Andonios Grigorakakis, mein Wirt in Porto Cagio. Die Tische seiner Taverne stehen dicht am Meer und in seinem Gästehaus gibt es eine Galerie. Andonios hat Motive seiner Heimat in Aquarellen festgehalten. Fischer bei Nacht mit Netzen und Keschern, Öl- und Getreidemühlen, Frauen beim Brotbacken und immer wieder Wohntürme aus Felsgestein. Doch den Hades hat er bisher nicht malen können, obwohl er es gern möchte.
Die Mythologie war auch Teil meiner Kindheit. Ich habe immer den Eingang zum Hades gesucht, der hier liegen soll, und wollte die Unterwelt entdecken.
Die Figur des Orpheus hat die europäische Kultur geprägt, ausführlich erzählt in den Metamorphosen des Ovid. Rainer Maria Rilke schrieb Sonette an Orpheus, Gottfried Benn, Goethe, Trakl, Tennessee Williams, Kokoschka und viele andere nahmen ihn als Vorlage. Zwischen 1600 und 2005 wurden an die 70 Opern, Symphonien und Musikstücke komponiert, von Monteverdi über Haydn und Liszt, Telemann und Strawinsky, bis zu Karl Orff, Tong Jobin und Philipp Glass. Jacques Offenbach schrieb die Operette Orpheus in der Unterwelt mit dem bekannten Cancan. Auch in der Malerei des Barock und auf Theaterbühnen war Orpheus ein überaus beliebtes Motiv. Berühmt geworden aber ist die Oper Orpheus und Eurydike von Christoph Willibald Gluck und das Klagelied des Orpheus «Che farò senza Euridice, dove andrò senza il mio ben?» Was soll ich ohne Eurydike machen? Wohin gehe ich ohne die Geliebte? Hier gesungen vom Countertenor Philipp Jaruski. Orpheus vereinte viele Tugenden in sich. Mit dem Segen des Zeus stieg er hinab in den Hades. Er, der große Sänger, überwand, getrieben von der Liebe zu Eurydike, die Furien, die Mächte des Bösen. Doch er drehte sich, als er Eurydike schon hinausführte, zu ihr um, was der Abmachung mit den Göttern widersprach. Eurydike wurde zurückgerissen in den Schlund. Orpheus, der Liebende, der Treue, der keine Angst hatte, der bis ans Ende der Welt ging, mutig in die Unterwelt stieg, wie später legendär Christus auf der Höllenfahrt, er konnte sich nur noch klagend an die Götter wenden. Das frühe Christentum sah Orpheus als Prophet Christi. Der antike Mythos von der Unsterblichkeit seiner Seele bahnte sich den Weg ins christliche Abendland. Der Grieche Orpheus hat sich in die DNA Europas eingebrannt. Und das nehme ich mit im Reisegepäck aus der kargen Berglandschaft der Mani zurück in die Mitte Europas.
Ich wollte wie Orpheus singen, dem es einst gelang, Felsen selbst zum Weinen zu bringen durch seinen Gesang. Wilde Tiere scharten sich friedlich um ihn her, wenn er über die Seiten strich, schwieg der Wind und das Meer. Meine Lieder, die klingen nach Wein und meine Stimme nach Rauch. Mag mein Name nicht Orpheus sein, mein Name gefällt mir auch. Meine Lyra, die trag ich hin, bring sie ins Pfandleihhaus. Wenn ich wieder bei Kasse bin, löse ich sie wieder aus. Meine Lieder sing ich dir von Liebe und von Ewigkeit. Und zum Dank teilst du mit mir meine Mittelmäßigkeit. Kein Fels ist zu mir gekommen, mich zu hören kein mehr. Aber ich habe dich gewonnen, und was will ich noch mehr? Kein Fels ist zu mir gekommen, mich zu hören kein mehr. Aber ich habe dich gewonnen, und was will ich noch mehr?
Der Beitrag, den Sie gerade gehört haben, stammt von Detlef Urban und im Anschluss, selbstverständlich haben Sie erkannt, Reinhard May, Ich wollte wie Orpheus singen. Ehe wir auf die Wartburg aufbrechen, haben wir noch etwas Zeit, Musik aus Griechenland zu hören. Agapimou.
Θέλα να ήσουν σαν εικόνα για σαν γλυκιάντα για να σε προσκυνώ. Να μην σε έχει αγγίξει χέρι άλλο ξένο και να σε πηγαίνω στον ουρανό. Να μην σε έχει αγγίξει χέρι άλλο ξένο και να σε πηγαίνω στον ουρανό. Αγάπη μου, αγάπη μου, εγώ μοναχά σ' αγαπώ. Αγάπη μου, αγάπη μου, πολύτιμη σαν φυλαχτό. έλα να ήσουν να πιάσ' το λουλούδι, να σου να τραγούδι που δεν το έχουν πει. Πρώτη να διαλέξω να σε τραγουδήσω και να σε στολίσω με το καθετή. Πρώτη να διαλέξω να σε τραγουδήσω και να σε στολίσω με το καθετή. Αγάπη μου, αγάπη μου, εγώ μοναχά σ' αγαπώ. Αγάπη μου, αγάπη μου, όλη τη μη σαν φυλαχτώ.
Viele Menschen, so viel ist klar, verreisen, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Alle Sehenswürdigkeiten haben etwas Wichtiges gemeinsam. Man kann sie sehen, vielleicht sogar anfassen, wenn man nahe genug heran darf. Es gibt aber auch solche Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann und die trotzdem jede Menge Besucher anziehen. Beispielsweise der berühmte Tintenfleck in der Lutherstube auf der Wartburg.
Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film Tanz der Vampire. Der Schüler des Vampirforschers, Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei aber nur er, Alfred, zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist hin und weg.
Ich würde was drum geben, das zu sehen.
Ja, aber man sieht gar nichts.
Ähnlich hin und weg sind seit jeher auch die Besucher der Lutherstube im thüringischen Eisenach. Diese Lutherstube befindet sich im hintersten Winkel der Wartburg, die sich weit über die Stadt und die üppigen Wälder ringsum erhebt. Viele, sagt die Museumsleitung, suchen hier an der Wand neben dem grünen Kachelofen den berühmten Tintenfleck. Der soll so entstanden sein. Als Martin Luther sich vor seinen Verfolgern auf der Wartburg versteckt hielt und hier die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, soll er vom Teufel belästigt worden sein. Luther soll nach seinem Tintenfass gegriffen und nach dem Teufel geworfen haben, um ihn zu vertreiben. So sei es zu dem Tintenfleck neben dem Ofen gekommen. Belegt ist die Geschichte keinesfalls, aber beliebt. Wie sehr, berichtet Dr. Dorothee Menke. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin auf der Wartburg.
Und es gab tatsächlich mal einen Tintenfleck in der Lutherstube auf der Wartburg. Und zwar ist das seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nachweisbar, also schon ein gutes Jahrhundert nach Luthers Tod. Damals haben nämlich die Kastellane der Burg sich eigentlich diese Geschichte zunutze gemacht und tatsächlich einen Tintenfleck an die Wand gemalt. Das war sozusagen eine recht publikumswirksame Maßnahme, denn so mancher Luther-Verehrer und Wartburg-Besucher hat sich eben im Laufe der Zeit dann ein Stück Wandputz mit Tinte aus der Lutherstube mitgenommen und der Fleck wurde aber über eine längere Zeit dann auch immer wieder erneuert.
Heute fehlt er ganz. Die letzte schriftliche Erwähnung einer solchen Auffrischung stammt aus dem Jahr 1855 und das erste bekannte Foto der Lutherstube von 1872 zeigt schon keinen Fleck mehr.
Also die Kollegen, die vor der Lutherstube Aufsicht stehen, werden schon sehr regelmäßig gefragt, wo denn der Tintenfleck sei. Je nach Besucheraufkommen kommt das auch mehrmals täglich vor. Also man kann sagen, dass eigentlich fast alle Besucher schon mal davon gehört haben. Und viele kommen auch und sagen, naja, aber ich habe den Tintenfleck doch als Kind hier gesehen. Und die können dann gar nicht glauben, dass dieser Tintenfleck eben nur aus einer Geschichte stammt beziehungsweise ihrer Fantasie entsprungen ist.
Wer den Tintenfleck dennoch und öfter sehen will, kann im Museumsshop der Wartburg einen Kühlschrankmagneten in Form eines schwarzen Kleckses kaufen mit der Signatur Martinus Luther.
Vor der letzten Musik haben Sie den ersten Teil unserer kleinen Serie gehört über Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann. Bernd Geisen ist auf diese Idee gekommen. Und bei nächster Gelegenheit werden wir dann Teil 2, Teil 3 hören. Der Anhalter Bahnhof in Berlin war der größte Kopfbahnhof in Deutschland. Von dem großen Gebäude aus gelbem Backstein steht heute nur noch der Portikus. Auf einem Teil des Geländes um die Reste des ehemaligen Güterbahnhofs und des Bahnbetriebsgeländes ist in den letzten 10 Jahren der Park am Gleisdreieck entstanden. Er erstreckt sich über rund 31,5 Hektar vom Landwehrkanal über die Yorkstraße bis zur Monumentenbrücke. Wolfgang Martin Hamdorf hat sich auf die Suche nach den Spuren der alten Gleislandschaft zwischen Anhalter und Potsdamer Bahnhof gemacht. Ein Rückgriff auf den vergangenen Sommer, vielleicht auch schon eine Vorausschau auf den kommenden, ganz wie Sie wollen.
Nur sehr selten fährt hier noch eine alte Dampflok über das Gelände. In Schrittgeschwindigkeit zieht sie die grünen Waggons der Deutschen Reichsbahn und den roten Metropa-Speisewagen so, als könne sie noch durchfahren, über den Landwehrkanal hin zur großen Halle des Anhalter Bahnhofs, des großen Kopfbahnhofs, in dem alle Züge aus dem Süden endeten und den Walter Benjamin in seinen Kindheitserinnerungen lebendig machte.
Nämlich der Anhalter. Laut des Namens Mutterhöhle der Eisenbahn, wo die Lokomotiven zu Hause seien und die Züge anhalten mussten. Keine Ferne war ferner, als wo im Nebel seine Gleise zusammenliefen.
Heute führt nur noch ein Gleis über die Liegewiese zum Deutschen Technikmuseum. Kinder laufen dem Zug hinterher, Familien machen Picknick, andere spielen Ball, manche lesen. Der Park am Gleisdreieck ist mit seinen Wiesen und wildem Waldwuchs im Zentrum Berlins sehr beliebt. Aber noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lag hier eine gigantische Bahnlandschaft. Daran erinnern noch die Yorkbrücken über die vierspurige Yorkstraße. 4 von ihnen sind heute wieder begehbar. Vor dem Zweiten Weltkrieg verließen die Züge aus insgesamt 5 Bahnhöfen die Stadt über 40 Brücken in Richtung Süden. Nach dem Krieg fiel das Gleisdreieck in einen langen Dornröschenschlaf und die Natur holte sich die Industrielandschaft zurück. Das lag an der besonderen politischen Situation der geteilten Stadt Berlin, sagt Nico Kupfer vom Deutschen Technikmuseum in Berlin.
Der Anhalter Bahnhof, das war so ein Niemalsland zwischen den Fronten des Kalten Krieges, wenn man so will, weil der Deutschen Reichsbahn, der DDR, oblagen auch die Betriebsrechte für die Bahnareale, auch im Westteil der Stadt. Und dadurch war dieses Gelände so eine Art exterritoriales Gelände. Es lag in West-Berlin, stand aber unter der Hoheit der Deutschen Reichsbahn quasi als Institution der DDR.
In der ummauerten Halbstadt West-Berlin war das Gelände ein verwunschenes Biotop. Märchenwald einer versunkenen Industriemetropole. Die Filmemacherin Helma Sander-Brahms verewigte die grün überwucherten Backsteinruinen der Lokschuppen und Werkstätten in ihrem 1980 uraufgeführten Kriegs- und Nachkriegsdrama Deutschland bleiche Mutter. Überragt wurden die Ruinen im innerstädtischen Urwald von dem weither sichtbaren rostbraunen Wasserturm wie zerfallene Burggemäuer von ihrem Bergfried. Oft erklang Geigen- und Gitarrenmusik von oben, denn die Akustik innerhalb der großen Speicherkugel war etwas ganz Besonderes.
Der Wasserturm, vor dem wir jetzt stehen, ist ein Wasserturm der Bauart Klöne. Und er wurde ja 1907, 1908 errichtet. Vorher gab es einen kleineren Wasserturm bzw. Wasserbehälter in einem der Zwischenbauten zwischen den Lokschuppen. Die Wasserversorgung dort reichte natürlich dann nach 1900 nicht mehr aus. Die Lokomotiven wurden größer mit größeren Wasservorräten, größeren Tendern. Der Verbrauch stieg eben mit der Leistung. Und um diesen Mehrbedarf Rechnung zu tragen, wurde dann hier dieser Wasserturm errichtet.
Er gehört heute, vom Rost befreit, zum Museumspark des Deutschen Technikmuseums, ebenso wie die alten Lokschuppen und Werkstätten, in denen die Lokomotiven besichtigt werden können. Zwischen den Technikexponaten und den gelben Backsteingebäuden ist ein unwirklicher Ort entstanden, in dem sich Stadt und Natur begegnen, Lokomotiven, 2 Windmühlen und ein sich unermüdlich drehendes Mühlrad.
Ab und zu hört man mal noch die U-Bahn, die übers Gleisdreieck poltert, aber ansonsten ist es hier eigentlich vollkommen still. Man hört nur das Rascheln der Bäume, das Zwitschern der Vögel, also wenn schönes Wetter ist. Aber ansonsten merkt man hier eigentlich nicht, dass man sich mitten in der Großstadt befindet.
Das gilt auch für den Park am Gleisdreieck, der hinter dem Mühlteich beginnt. Sind die Wege und Wiesen gut besucht bis überlaufen, so herrscht in den Waldinseln, der sogenannten Gleiswildnis, weitgehend Stille über den Resten der alten Bahnlandschaft.
Im Park findet man auch noch ganz viel so kleine Relikte, Schienenreste, die im Boden liegen, alte Signale zwischen den Bäumen, wo man wirklich ganz genau hinschauen muss, um sie überhaupt zu entdecken.
Über den Resten der Bahnsteige und Gleise sind Birken und Robinien gewachsen. Dazwischen gelb leuchtende Bahndammpflanzen wie das Johanniskraut, der Rheinfarn und die Königskerze. In den abgelegenen Teilen des Parks finden sich kleine tipiförmige Hütten, die Kinder aus herumliegenden Ästen errichtet haben. Eine einfache Bauweise, sagt eine 8-jährige Baumeisterin.
Also die Äste müssen da so hin, immer an den Baumstamm gelehnt werden.
Hinter dem kleinen Wald blühen Rosen in allen Farben. Interkultureller Garten Rosenduft steht auf dem Schild am Eingang. 5 Kinder stehen vor einem kleinen Gemüsebeet. Sie haben Pflanzen mitgebracht, die sie jetzt in die Erde setzen wollen. Eine Gärtnerin leitet sie an. Langsam füllt sich das kleine Beet, das von 20 Mädchen und Jungen einer nahegelegenen Grundschule bewirtschaftet wird.
Möhren, Mais, Zwiebeln, Knoblauch. Und, was ist das? Wie viel kostet denn? Kannst du mir sagen, was es ist? Kostet was? Schmeckt das? Das heißt Koriander.
Das Gartenprojekt Rosenduft wurde schon 2005 als Therapieprojekt für traumatisierte Frauen aus dem bosnischen Bürgerkrieg gegründet, sagt die Projektleiterin Beksada Alatovic.
Da haben wir Idee, eine alte Rose aus unserer Heimat hier hinzuholen. Der duftet wunderschön, blüht Ende Mai, Anfang Juni. Es ist eine alte Sarajul-Rose, hieß bei uns. Das ist eine Rose, was seit osmanischer Zeit in Bosnien beheimatet worden ist. Und tatsächlich, die Rose ist im Garten und so kamen wir auf den Namen.
12 verschiedene Sprachen werden hier von 70 Gärtnerinnen und Gärtnern gesprochen. 30 verschiedene Sorten Bohnen werden hier angebaut, Flaschenkürbisse, Okraschoten. Die Vielfalt ist ein Programm des Projekts.
Es ist ein kleines Ort, aber wirklich eine sehr, sehr schöne Oase mit alten, unterschiedlichen Pflanzen, Kulturpflanzen sozusagen.
Auch im Garten sind noch ein Gleis, Bahnschwellen, Gleisschotter und schweres Kopfsteinpflaster zu sehen. Als die Gärtnerinnen hier anfingen, bedeckten sie die gesamte Fläche.
Da war nur die Schiene und dann Grün Berlin hat uns dieses Teil, wo die Parzelle sind, ganze Schiene und das Boden fast 2 Meter in die Tiefe weggeräumt und dazu neues Boden gebracht.
Der Park am Gleisdreieck ist gestaltete Industrielandschaft. Während für das Gartenprojekt der Bahnboden durch Muttererde ersetzt wurde, ist der Boden wenige 100 Meter weiter flächendeckend mit Grauwackerschotter bedeckt. Im sogenannten Ökoschotterfeld sollen sich die Pflanzen wieder ansiedeln, die das Bahngelände nach dem Krieg als erste grün überzogen. Hier findet sich auch die Sportanlage für Basketball und Fußball und ein Skatepark. Skater und Bikefahrer stürzen sich in die großen Kuhlen, die Bowls hinein und balancieren am Rande. Am Bahndamm sprühen Graffiti-Künstler ihre Werke auf den Beton. Die Nord-Süd-ICE-Trasse zerschneidet hier den Park. Die Strecke führt hinaus nach Frankfurt oder München. In die andere Richtung verschwinden die Züge in den Tunnel zum Hauptbahnhof. Der Park am Gleisdreieck ist eine gelungene Mischung aus Natur und Kultur. Auf den großen Liegewiesen tummeln sich Sonnenanbeter, Sportbesessene oder gesellige Gruppen. Neben dem multikulturellen Gartenprojekt gibt es auch eine Kleingartensiedlung, ein großes Beachvolleyballfeld und höchst unterschiedliche Spielplätze. Die Vielfältigkeit ist bis heute seine Stärke. Seine allzu große Beliebtheit wird mittlerweile zum Problem. Durch johlende Besucher, die bis in die tiefe Nacht auf den Liegewiesen feiern. Trotzdem ist das Gleisdreieck ein lebendiger Mikrokosmos im Zentrum von Berlin, der sich immer noch weiterentwickelt.
Thank you.
Ja, nach unserem Spaziergang über den Gleisdreieckpark in Berlin haben wir Night Train gehört, das Oscar Peterson Trio hat es uns gebracht. Wir bleiben noch ein wenig so in diesem Ambiente Bahnfahren Bahnhof. Lothar Bodingbauer, mein Kollege aus Wien, hat sich Gedanken gemacht über die sogenannten Schlafzüge. Also er meint damit die Nachtzüge, die es ja doch wieder mehr und mehr gibt. Er selbst lieber möchte tagsüber reisen, weil er dann einfach mehr von der Landschaft mitbekommt. Aber, und das möchte er uns heute erzählen, es hat ihm die alte Klapperanzeige angetan, also dieses analoge Relikt aus der vordigitalen Zeit. Wir hören ihm einfach mal zu.
Schlafzüge sind wunderbar. Aber zeigen Sie mir einen, in dem man nicht in Zellen reist, die einem Gefängnis gleichen oder einem Aquarium. Man müsse nach Frankfurt für einen Tag, sagen die Freunde, und das über Nacht. Da wäre es doch großartig, wenn es jetzt wieder zunehmend die Nachtzüge gibt, die Länder und Hauptstädte verbinden. Das stimmt, viel besser als fliegen für einen Tag. Aber ist es nicht eigentlich dieser Zusatz für einen Tag? Braucht nicht auch die Seele etwas Zeit, wenn sie mit soll?
Zum zweiten Bahnsteig ist der internationale Expresszug Nummer 1543.
Mir ist es lieber, am Tage zu reisen, mittags in einem Städtchen auszusteigen und in einem guten Restaurant zu Mittag zu essen. Am Nachmittag dann, nach einem Spaziergang am fremden Orte, wieder einen Zug zu ersteigen, um am Abend dort auszusteigen, wo eine Kleinstadt ist, um dort gepflegt zu nächtigen. Das Frühstück am gedeckten Tisch, bevor es wieder weitergeht. So dauert die Fahrt nach Paris vielleicht 3 Tage, aber menschliche 3 Tage. Und man kommt ausgeruht und erholt am Zielort an. Ich erinnere mich an diese Aufnahme aus Paris vom Nordbahnhof. Da gab's noch lange Zeit und man müsste wirklich schauen, ob's das noch heute gibt. Wahrscheinlich wurde sie durch einen lautlosen Monitor ersetzt. Da gab's diese Klapperanzeige, die wie durch Zauberhand die Buchstaben und Zahlen sortierte, die Buchstaben der Destinationen, die Ziffern, die Zeiten der Abfahrt. Hier wurde, wie beim Kartenspiel, alle paar Minuten das Schicksal neu gemischt, die Karten neu ausgeteilt. Und dort vor dieser Tafel gab's keine Wartezeit. Da gab's nur Staunen, wohin die Reisen gehen. Und eine Anzeige wie diese wäre dann auch die Stelle, wo die Reiseseele ihren Menschen wiederfinden kann, wenn dieser wieder einmal zu schnell vorausreist.
Lothar Bodingbauer war das mit seinen Betrachtungen über die Schlafzüge, die Nachtzüge und die Atmosphäre auf den Bahnhöfen. Wir kommen zum Ende unserer Sendung. Wenn Sie nächste Woche reisen, meine Damen und Herren, tun Sie es bewusst und mit allen Sinnen. Und ich freue mich, Sie nächsten Sonntag dann wieder zu neuen Reisenotizen aus Deutschland und der Welt begrüßen zu können.